Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Über das Bürgergeld wird weiter gestritten, aber jetzt ist klar, es wird im kommenden Jahr nicht steigen, aber auch nicht weniger werden. Wir haben es in den Nachrichten gehört, mehr dazu gleich auch bei uns. Hohe Produktionskosten, Überkapazitäten und eine schleppende Modellentwicklung. Bekannt waren die Probleme schon lange im Volkswagen-Konzern und dennoch schlägt der angekündigte drastische Sparkurs vom Montag noch immer hohe Wellen. Der Industriestandort Deutschland wird einmal mehr in Frage gestellt. Die Kritik an der Wirtschaftspolitik lauter. Die Bundesregierung hat heute, zwei Tage später, eine steuerliche Förderung für Luxus-E-Autos auf den Weg gebracht. Dazu gleich mehr. Aber zunächst schalten wir nach Wolfsburg, wo das VW-Management heute versucht hat, der Belegschaft zu erklären, warum harte Einschnitte nötig sind. Bastian Brandau, Sie haben die Betriebsversammlung verfolgt. Sind denn die Sparpläne heute konkreter geworden?
Also die Veranstaltung war nicht öffentlich. Volkswagen selbst hat einige Zitate verschickt, in dem das Management von einer generell schwierigen Situation spricht. Der Absatz aller Autobauer sei zurückgegangen und Volkswagen habe daran eben einen besonders großen Anteil. 500.000 Autos verkaufe man weniger in Europa als vor der Pandemie. Das ungefähr die Rechnung. Das seien die Verkäufe für rund zwei Werke bei Volkswagen. Das liege nicht an der Produktion oder am Vertrieb, das liege eben am Markt, der nicht mehr da sei. Das sind Zitate von Finanzvorstand Arno Antlitz. Es blieben ein oder zwei Jahre, um das Ruder herumzureißen. Konkreter sind sie nicht geworden, auch nicht der Markenchef Schäfer oder der Volkswagen AG-Chef, also der Vorstandsvorsitzende Oliver Blume. Aber seit Montag steht ja im Raum, diese Beschäftigungsgarantie zu kündigen, die es bei Volkswagen seit 1994 gibt und die eigentlich bis 2029 noch laufen würde. Dann wären auch betriebsbedingte Kündigungen möglich. Und auch von Werksschließungen war die Rede, dass das eine Möglichkeit sei. Aber dazu gab es heute nichts Konkretes. Die Veranstaltung war gesagt nicht öffentlich, aber es gibt Fotos, es gibt auch Schilderungen. Der Betriebsrat schildert zum Beispiel ein Pfeifkonzert für den Vorstand und betont auch, dass es eine hohe Beteiligung gegeben habe. Weit über 25.000 Beschäftigte in und vor der Halle in Wolfsburg, wo das Ganze stattgefunden habe, von Riesenängsten und von Enttäuschungen war die Rede. Und ich habe dort eben mehrere Stunden vor dem Werkstor gestanden. Ja, so richtig sagen wollte niemand der Mitarbeitenden, die da das Werk verlassen haben, da wollte sich niemand so richtig äußern. Also die Stimmung habe ich dort auch als sehr gedrückt empfunden.
Das heißt, man kann noch gar nicht konkret sagen, um welche Standorte es geht und um wie viele Beschäftigte.
Nein, also Betriebsratschefin Daniela Cavallo hat nach der Betriebsversammlung eine Pressekonferenz vor dem Werk gegeben und sie spricht da und hat auch in der Versammlung von Managementversagen gesprochen.
Wir haben aufgezeigt, dass es zu kurz gegriffen ist, nur über Arbeitskosten zu sprechen und über Standortschließungen, denn es gibt ganz viele Stellhebel, die das Unternehmen zu verantworten hat. Da geht es uns darum, dass wir natürlich wettbewerbsfähige, gute Produkte haben müssen, die Kundschaft auch uns aus den Händen reißt. Uns fehlen die Einstiegsmodelle in der Elektromobilität.
Sagt also Daniela Cavallo, man sei aber gesprächsbereit und sie negiere auch keineswegs die schlechte wirtschaftliche Lage, die problematische Situation, aber interpretiert das eben ganz anders als das Management in dieser Situation.
Sind denn Gespräche geplant? Wie geht's weiter?
Also konkrete Termine gibt es nicht. Alle Seiten geben sich verhandlungsbereit. Auch die politische Ebene ruft ja dazu auf. Demnach stehen Verhandlungen auch für den Haustarif von Volkswagen an. Daniela Cavallo hat aber gesagt, ja, sie hat betont, dass es eben nicht darum gehe, was der Vorstand, was das Management eben wolle.
Wir reden nicht über Standortschließungen und entsprechend reden wir auch nicht darüber, welcher Standort betroffen sein könnte oder welche Anzahl von Beschäftigten dahinter steht, weil ich wiederhole mich, mit uns ist das einfach nicht zu machen und wir erwarten vom Vorstand, wie wir das immer getan haben, dass wir Lösungen finden, wie wir natürlich das Thema Wirtschaftlichkeit umsetzen.
Interessant ist auch, dass demnächst Tarifverhandlungen anstehen. VW hat ja einen eigenen Haustarif. Den will das Management wohl auch kündigen, hieß es heute von Seiten der IG Metall. Und da hat der Bezirkssprecher Gröger hier gesagt, man werde Nullrunden nicht akzeptieren. Tieren, sondern weiter die Forderung stellen, um zumindest die Inflation auszugleichen für die Angestellten bei VW und so eben auch die Nachfragen, die Konjunktur anzukurbeln, hieß es. Mhm. Und ja, also es wären interessante Verhandlungen. Ab Dezember wären dann in diesem Rahmen tatsächlich auch bei Volkswagen Streiks möglich.
Vielen Dank für diese Informationen an Bastian Brandau. Und ein Vorgeschmack, wie schnell das Thema Werksschließung konkret werden kann, erleben derzeit auch Beschäftigte der VW-Tochter Audi in Brüssel. Heute startet dort zwar wieder nach einer verlängerten Sommerbetriebspause die Produktion des SUV Q8 e-tron, das einzige Modell, das im Brüsseler Werk hergestellt wird. Aber der Absatz stockt und ein Nachfolgemodell fehlt. Und das Bangen der rund 3.000 Beschäftigten, das geht weiter, wie Andreas Meyer-Feist berichtet.
Vorsprung durch Technik. Über dem Haupteingang prangt der Audi-Werbeslogan. Damit könnte es bald vorbei sein, obwohl die Produktion wieder anlaufen soll, sogar in 2 Schichten bis zum Jahresende. Die Audi-Beschäftigten glauben nicht so recht daran. Viele wollen heute gar nicht erst wieder zur Arbeit kommen. Sie sprechen nicht mit uns, es gibt keine zukünftigen Projekte, es gibt nichts. Sie sagen, dass sie uns auf dem Laufenden halten. Wir werden sehen. Die Stimmung ist schlecht. Wochenlang lag die Produktion still. Zum einen wegen der Sommerferien, zum anderen, weil die Nachfrage eingebrochen ist. Der SUV Q8 e-tron, einst der Renner, vor allem auf dem chinesischen Markt. Nun nicht mehr. Pech für das Brüsseler Werk. Der Q8 e-tron ist zusammen mit der Sportback-Variante das einzige Modell, das vom Band läuft. Der Nachfolger könnte in Mexiko gebaut werden. Billiger. Das zumindest ein heiß diskutiertes Szenario für ein Werk, das vielen Heimat war. 17 Jahre dabei, 55 Jahre alt, du bist zu teuer. Das ist ein schwerer Schlag. Ich gebe zu, das tut weh. Es ist wirklich das schlimmste Szenario, trotz der Diskussionen in Deutschland. Uns ist klar, es gibt kein Nachfolgemodell und es gibt keine Zukunft. Warum dann überhaupt wieder anfangen nach der Sommerpause? Nach Wochen der Unsicherheit ist nicht klar, ob die Belegschaft mitmacht. Im Juli war sie über Umstrukturierungen informiert worden, bis hin zu einer möglichen Schließung. Ein Grund: zu hohe Produktionskosten, zu wenig Platz für Erweiterungen am Fabrikstandort zwischen Wohnsiedlungen, Bahngleisen und Autobahn. Entscheidend aber Überkapazitäten. Die Geschäftsführung werde transparent und ehrlich informieren und mit den Sozialpartnern über Lösungen sprechen, kündigte Audi-Brüssel-Sprecher Peter de Hoore an.
Der Prozess der Information und der Konsultation wird organisiert d'une manière transparent et honnête.
Thomas Bogus, aktuell Projektleiter für vollelektrische Audi-Modelle, wird Mitte September neuer Geschäftsführer von Audi Brüssel und Nachfolger von Volker Gehrmann, der neue Aufgaben im Konzern übernimmt. Das wurde gestern bekannt und soll der Belegschaft wohl auch Hoffnung machen, dass es vielleicht weitergeht. Lange Zeit war Brüssel stolz auf das Werk und seine E-Oberklasse. Stolz auch auf die CO2-neutrale Produktion auf 55 Hektar, einzigartig in der Welt. Eine Perle im VW-Konzern. Auch Wirtschaftsminister Pierre-Yves Dermagne will retten, was zu retten ist. Im Namen der belgischen Regierung möchten wir natürlich, dass alle Alternativen ernsthaft geprüft werden. Seit mehr als 70 Jahren werden in Brüssel Autos gebaut. Anfangs VW Käfer und seit 2018 der Q8 e-tron. Wo sich noch rund 3.000 Beschäftigte in 4 Sprachen bei der Arbeit verständigen, in Deutsch, Französisch, Niederländisch und Englisch.
Eindrücke aus dem Brüsseler Audi-Werk von Andreas Meyer-Feist. Die VW-Krise zieht also auch in Europa Kreise. E-Autos sind gerade wenig gefragt, auch in Deutschland. Sicherlich auch, weil die Bundesregierung den Umweltbonus gekappt hat Ende des vergangenen Jahres in der angespannten Haushaltslage. Nun kommt die Rolle rückwärts. Elektroautos sollen wieder stärker gefördert werden. Das hat der Wirtschaftsminister gestern schon angedeutet. Allerdings nur als teure Dienstwagen. Diese Maßnahme aus der kürzlich beschlossenen Wachstumsinitiative hat das Kabinett heute auf den Weg gebracht. Jörg Münchenberg mit den Details.
Angesichts schwacher Zulassungszahlen im Bereich der E-Mobilität will die Bundesregierung der Autobranche mit neuen Steuererleichterungen unter die Arme greifen. Dabei geht es nicht nur um den Klimaschutz, sondern auch um die Hersteller an sich, die derzeit mit Absatzproblemen zu kämpfen haben und zugleich für rund 800.000 Jobs stehen, die unmittelbar an der deutschen Autoindustrie hängen.
Deutschland muss ein starkes Autoland bleiben. Wir tun alles dafür, dass das auch möglich ist,
sagte Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, heute Morgen bei NTV. Konkret will die Bundesregierung Dienstautos noch stärker fördern. Denn diese Fahrzeuge spielen für den Gebrauchtwagenmarkt eine wichtige Rolle, weil sie meistens nach kurzer Zeit vom Ersthalter wieder verkauft werden. Rückwirkend soll zum 1. Juli 2024 eine Sonderabschreibung für neu zugelassene, voll elektrische und vergleichbare Null-Emissionsfahrzeuge eingeführt werden. Dies soll gestaffelt bis 2028 greifen. Gleichzeitig soll bei der Dienstwagenbesteuerung für E-Autos auch der Deckel für den Bruttolistenpreis angehoben werden, von derzeit 70.000 auf dann 95.000 Euro. Die beiden Maßnahmen sind Teil der sogenannten Wachstumsinitiative, die die Bundesregierung mit dem Haushaltsentwurf für 2025 Anfang Juli präsentiert hatte und die das Kabinett heute beschlossen hat.
Ich glaube, die Förderung ist eine gute Strategie, zumindest im gewerblichen Bereich etwas Dynamik in den Elektromarkt zu bekommen. Es ist ja so, dass weit über 60% der Neuzulassungen im gewerblichen Bereich stattfinden. Insofern muss hier auch die Elektromobilität ein Stück weit ansetzen und angeschoben werden,
sagt der Autoexperte Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management im Bergisch Gladbach, dem Deutschlandfunk. Auch der Autobranchenverband VDA lobte die Steuerförderung als wichtiges Signal angesichts der schwächeren Nachfrage. Dagegen bezeichnete die Umweltorganisation BUND die geplanten Maßnahmen als Geschenk an Mercedes, BMW und Audi. Gleichzeitig hätten die Hersteller versäumt, preisgünstige E-Autos auf den Markt zu bringen. Pratzel wiederum sieht auch Fehler bei der Bundesregierung, die im letzten Jahr die sogenannte Umweltprämie für den Kauf von privat genutzten E-Autos wegen Finanzierungsproblemen abrupt gestoppt hatte.
Es ist klar, dass im Bereich der privaten Neuzulassung auch sehr viel Verunsicherung herrscht. Und das hat die Regierung mit ihrer erratischen Politik und Aufkündigung der Förderung im Dezember letzten Jahres bewirkt.
Jörg Münchenberg aus Berlin zur VW-Krise und zu den neuen Steuervorteilen für Elektrodienstwagen. Und in der sogenannten Wachstumsinitiative, die nun nach und nach in Gesetze gegossen wird, gibt es auch Vereinbarungen zum Bürgergeld. Bei fehlender Mitwirkung der Bezieherinnen und Bezieher zum Beispiel sollen Leistungen stärker gekürzt werden. Und dennoch wird weiter heftig gestritten über Ausgestaltung und Wirkungsmacht des Bürgergelds und auch über die Höhe. Aber fest steht jetzt, 2025 wird es keine Erhöhung geben, aber auch keine Kürzung. Aus Berlin, Frank Capellan.
Die FDP beugt sich dem, was sie selbst mitbeschlossen hat. Anders als von den Liberalen gefordert, wird das Bürgergeld nicht gekürzt. Nach dem deutlichen Rückgang der Inflation wäre ein Minus von 24 Euro tatsächlich denkbar gewesen. Doch die Ampelkoalition hatte bei Einführung des Bürgergeldes eine Besitzstandsgarantie gegeben. Demnach kann es ohne erneute Gesetzesänderung kein Minus geben. Allerdings kündigt Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD eine Nullrunde für das kommende Jahr an.
Wir haben klare Anforderungen der Verfassung. Und da wird nicht jedes Jahr gewürfelt, wie sich die Regelsätze erhöhen, sondern es gibt eine Verfassung und es gibt einen Anpassungsmechanismus, den der Deutsche Bundestag beschlossen hat. Übrigens mit den Stimmen von CDU, CSU, FDP, SPD, Grün. Und der bedeutet grob, dass wenn die Inflation hoch ist, und die war im letzten Jahr hoch, vor allen Dingen bei Lebensmittelpreisen und bei Strom, es eine entsprechende Anpassung gibt, damit das Existenzminimum gesichert ist. Wenn die Preise runtergehen, dann geht es auch mal in Richtung Nullrunde.
Bijan Jirsarai wertet diese Nullrunde als Schritt in die richtige Richtung. Wer arbeiten geht, muss stets deutlich mehr in der Tasche haben als jemand, der vom Geld der Steuerzahler lebt, betont der FDP-Generalsekretär. Allerdings drängen die Liberalen weiter auf Korrekturen beim Bürgergeld. Der Parteivorsitzende will die Zuverdienstmöglichkeiten ausweiten. Damit versucht Christian Lindner, auch der Schwarzarbeit von Stützeempfängern entgegenzuwirken.
Wer eine zusätzliche Stunde leistet, muss auch davon profitieren. Und deshalb ist schon seit vielen Jahren meine Überzeugung, dass die Zuverdienstgrenzen so angepasst werden müssen, dass die Leute, die mehr tun, die überhaupt was tun, davon auch individuell einen Vorteil haben.
Arbeitsminister Hubertus Heil verspricht schärfere Sanktionen. Heil verweist darauf, dass es immer Mitwirkungspflichten für Bürgergeldempfänger gegeben habe. Jedoch beklagen die Jobcenter zunehmend, dass die Kontrolle zu bürokratisch sei. Das will der SPD-Minister nun anpacken. Wacken.
Wenn jemand chronisch nicht zu Terminen kommt, dann gibt es Leistungseinschränkungen. Das ist auch in Ordnung so. Was mir besonders wichtig war, waren Zeichen zu setzen gegen sozialen Missbrauch. Wenn jemand schwarz arbeitet und noch Stütze bezieht, dann ist das nicht nur ein Straftatbestand, sondern es wird zukünftig auch hart sanktioniert.
Der Kurs wird inzwischen auch von den Grünen mitgetragen. Bei NTV bezeichnet Fraktionsvize Andreas Audretsch die Nullrunde im kommenden Jahr als logische Folge der sinkenden Teuerungsrate.
Berichtet aus Berlin Frank Capellan. Und die Diskussion um die Reform des Bürgergelds wird dennoch weitergehen in der Ampelregierung, die ja auch erstmal noch einen Umgang finden muss mit dem Wahlausgang in Thüringen und Sachsen. Genauso wie auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich in beiden Bundesländern jetzt auf zähe Regierungsbildungen einstellen müssen. In Sachsen ist zwar die CDU stärkste Kraft geblieben, aber mit wem sie zukünftig regieren wird, ist völlig offen. Über die Stimmung in der sächsischen Wirtschaft, Alexander Moritz.
Mit einem blauen Auge davongekommen, so beschreiben Wirtschaftsvertreter das Wahlergebnis in Sachsen. Die AfD ist nicht stärkste Partei, wird wohl nicht in Regierungsverantwortung kommen.
Wir sind zumindest froh, dass sich die schlimmsten Befürchtungen nicht bewahrheitet haben.
So Lukas Rohleder, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Dresden. Für Unternehmen sei nun am wichtigsten, dass schnell eine stabile Regierung zustande kommt.
Wichtig ist, dass die Regierungskonstellation stabil ist und klare Signale Richtung Wirtschaftsfreundlichkeit setzt.
Für eine solche Regierungsmehrheit wird die CDU in der ein oder anderen Form auf das Wagenknecht-Bündnis BSW angewiesen sein. IHK-Geschäftsführer Rohleder wirbt für einen pragmatischen Umgang der Parteien miteinander. Inhaltlich könne er das BSW noch nicht beurteilen.
Zu uns fehlt noch wirklich die Kenntnis darüber, welche Schwerpunkte das BSW setzen wird im wirtschaftspolitischen Bereich. Da wissen wir noch viel zu wenig.
Größtes Problem der Wirtschaft in Sachsen ist der Fachkräftemangel. Ohne Zuwanderung von ausländischen Arbeitskräften geht es nicht, sagen Unternehmen und Wirtschaftsforschung gleichermaßen. Doch Anwerbung von ausländischen Arbeitskräften könnte schwieriger werden, befürchtet Silvia Pfefferkorn vom Verein Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen, einem Zusammenschluss von inzwischen über 140 Unternehmen. Dass ein Drittel der Wähler die AfD gewählt hat, sei auch international wahrgenommen worden. Pfefferkorn fürchtet,
dass die Attraktivität des Standortes dadurch nicht unbedingt gehoben wird, sondern dass sich jeder, der hier als Fachkraft weltweit gesucht und auch gebraucht wird, überlegt, kommt er in dieses Sachsen.
Die Unternehmen des weltoffenen Sachsen fordern, dass auch eine künftige Regierung an bestehenden Integrationsangeboten festhält.
Eine ehrliche Willkommenskultur muss auch weiterhin auf der Agenda sein. Wenn wir das nicht tun in Sachsen, dann werden wir an Wohlstand verlieren. Es kann dazu führen, wenn wir Menschen aus dem Ausland abschrecken, dass soziale Einrichtungen nicht mehr funktional arbeiten. All das muss man einpreisen, wenn man in die nächsten Koalitionsverhandlungen geht.
Dafür brauche es eine Reform des erst kürzlich beschlossenen sächsischen Integrationsgesetzes. So sollen etwa Behörden stärker verpflichtet werden, mehr Menschen aus dem Ausland zu beschäftigen, um die interkulturelle Kompetenz in der Verwaltung zu verbessern. Mehr internationaler Austausch, multinationale Teams, das beschäftigt auch immer mehr Unternehmen in Sachsen. Die Mitgliederzahl des Vereins Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen habe sich vor den Wahlen in diesem Jahr verdoppelt, berichtet Geschäftsstellenleiterin Pfefferkorn. Allerdings gibt es auch unter Unternehmern viel Zuspruch für die AfD, so Robert Tschaikowski, Vorstandssprecher des Vereins.
Wobei es natürlich verwunderlich ist, wie man ein so wirtschaftlich schädliches Programm als Unternehmer befürworten kann. Und es gibt natürlich viele, denen das ein totaler Graus ist und die ganz deutlich sich dagegen positionieren.
Sachsens Wirtschaft ist geprägt von Kleinstunternehmen. 90% der Unternehmen hier haben weniger als 10 Angestellte. Viele nehmen internationale Konkurrenz vorwiegend als Bedrohung wahr. Das könnte den Zuspruch für AfD und BSW zumindest teilweise erklären.
Über die Stimmung in Sachsen berichtete Alexander Moritz. In der Finanzkrise wurde die Commerzbank mit Milliarden Steuergeld vor dem Kollaps gerettet. Der Staat wurde auch zum Miteigentümer bis heute mit zuletzt 16,49%. Davon will man sich in Berlin nun langsam trennen und die Commerzbank-Vizechefin, die ging bei einer Bankentagung heute schon mal auf Investoren-Werbetour. Doch wie interessant ist ein Einstieg bei der Commerzbank und wie lukrativ ist der Ausstieg für den Bund? Mischa Erhardt hat sich umgehört.
Die Rettung der Commerzbank wird ein Milliardenverlust für den Bund und den Steuerzahler. So viel steht wohl fest nach der Ankündigung des Bundesfinanzministeriums, die verbliebenen knapp 16,5% Aktienanteile an der Commerzbank zu verkaufen. Dennoch hält Klaus Nieding, Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, einen Verkauf für sinnvoll.
Also zunächst mal ist es sicherlich richtig, dass der Bund jetzt endlich mal darüber nachdenkt, sich aus dieser Beteiligung zu lösen. Diese Beteiligung ist ja nicht für die Ewigkeit gedacht gewesen, sondern eben nur als Stützung während der Zeit, wo die Commerzbank Probleme hat. Die Commerzbank steht wieder gut da, sie ist stabilisiert und insofern ist es sicherlich richtig, dass der Bund sich daraus verabschiedet. Denn ich sag mal, der Staat ist eben dann doch nur der zweitbeste Unternehmer.
Transparent und marktschonend soll der Verkauf vonstatten gehen, so das Bundesfinanzministerium. So will man das Einbrechen des Aktienkurses durch die geplanten Verkäufe verhindern. Einen genauen Zeitrahmen gibt es noch nicht, über das Wie und Wann will man sich nun beraten. Den Verkauf führt die Finanzagentur des Bundes durch. Der angespannten Haushaltslage in Berlin hilft der Verkaufserlös nicht, denn der fließt in den Bankenrettungsfonds Sofin. Trotz des wahrscheinlichen Milliardenverlustes hält auch Hans-Peter Burkhof den Verkauf der Commerzbank-Beteiligung für eine gute Idee. Er ist Professor für Bankwirtschaft an der Uni Hohenheim.
Irgendwann muss man einfach mal seine Verluste akzeptieren und das passiert jetzt auf diesem Wege. Andererseits, der Kurs hat sich ein bisschen erholt, das macht das Ganze etwas leichter. Und grundsätzlich ist natürlich so, eine Bank, eine private Bank, sollte eigentlich nicht auf Dauer dem Staat gehören. Der Staat hat andere Zielsetzungen. Wenn eine Bank dem Staat gehört, dann muss die irgendwie auch seinen Zielsetzungen dienen und nicht im freien Wettbewerb als Großbank mit anderen Großbanken konkurrieren.
Aktionärsschützer Klaus Nieding ist darüber hinaus auch optimistisch, dass man den Verkauf so gut und profitabel wie möglich organisieren wird und gegebenenfalls wartet, sollten sich aufgrund guter Geschäfte der Bank Fantasien entwickeln, die den Kurs der Aktie noch hochtreiben könnten.
Ich gehe davon aus, dass man in Berlin diese Dinge sehr genau beobachtet und eben jetzt nicht alles an den Markt haut, sondern eben stückchenweise und sehr genau beobachtet, wo da die Reise hingeht. Wenn die Kursfantasie sich dann zeigt, dann wird man sicherlich auch in Berlin nicht so dumm sein, die Aktien zu früh zu verkaufen.
Sagt Aktionärsschützer Klaus Nieding im Beitrag von Mischa Erhardt. Und dann fragen wir doch mal Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal. Wie wird das denn an der Börse gesehen? Ist das denn jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Ausstieg?
Diese Frage ist wirklich schwer zu beantworten. Es ist angesprochen worden, der Bund ist hier eingestiegen, um die Bank vor dem Kollaps zu bewahren. Es war von Anfang an klar, dass es eine zeitlich befristete Maßnahme sein soll. Die einen sagen jetzt hier im Börsensaal, irgendwann muss der Einstieg in den Ausstieg gemacht werden. Die anderen sagen, man sollte vielleicht warten, bis der Bund mit einem Plus seine Anteile zurückgeben könnte. Allerdings, es werden ja nicht mit einem Schlag alle Anteile zurückgegeben. Commerzbank-Aktien heute jedenfalls mehr als 2% im Minus.
Wir haben es gehört zu Beginn der Sendung, die VW-Krise, die schlägt weiter hohe Wellen. Die Bundesregierung schaltet sich auch ein, verbal, und versucht auch mit Steuernachlässen E-Autos jetzt attraktiver zu machen. Wie kommt das an?
Man muss ja ganz klar sagen, diese Steuernachlässe betreffen nur ganz spezielle Fahrzeuge. Unternehmen sollen E-Dienstwagen schneller abschreiben können und es geht um teure Modelle. Konkret, Unternehmen sollen rückwirkend zum 1. Juli diesen Jahres eine Sonderabschreibung für neu zugelassene vollelektrische Fahrzeuge bekommen. Außerdem ist die Dienstwagenbesteuerung für E-Fahrzeuge mit einem Bruttolistenpreis von 70.000 Euro auf 95.000 Euro. Dieser Preis wird angehoben. Ursprünglich konnten ja alle privaten Käufer von E-Autos profitieren. Und mit dem Stopp dieser staatlichen Förderung ging die Nachfrage zurück. E-Autos sind teuer, das sind oft auch große Fahrzeuge und nicht jeder kann und will sich so ein Fahrzeug vor die Türe stellen. Von der Erholung auf dem Automarkt ist man weit entfernt. Autoaktien heute deutlich im Minus.
Und nicht nur die Autobauer, generell alle Exporteure sind ja gerade eher pessimistisch. Und dann hat heute auch noch das Institut für Weltwirtschaft eine Rezession prognostiziert für dieses Jahr. Hat das denn auf die Stimmung gedrückt?
Das ist zumindest ein Grund. Es gibt ja nicht nur konjunkturell Probleme, es gibt auch strukturelle Probleme. Und solange das so bleibt, könne man zusehen, wie das Wachstumspotenzial immer kleiner wird, sagen die Forscher beim Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Der DAX gestern noch rekordhoch, heute ist er auf 18.612 Punkte nach unten gegangen.
Schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Was macht der Euro?
Der wird mit einem $10,81 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von 2,32 auf 2,24% gesunken. Und für die Feinunze Gold müssen am Nachmittag $2,495,68 gezahlt werden.
Börseninformationen waren das von Claudia Werle. Vielen Dank nach Frankfurt. Verborgene Schätze, die Gerhard-Richter-Ausstellung in Düsseldorf, ist gleich eins der Themen in Kultur heute hier nach den Nachrichten dann mit Anja Reinhardt am Mikrofon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.